Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Christian. Hallo.
Hallo, guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, liebe Insert Moin-Hörer.
Das ist sehr freundlich. Das macht niemand sonst, dass er auch unsere Hörer nochmal begrüßt. Die meisten begrüßen dann, wenn vielleicht maximal mich, aber auch das eher missmutig. Also, dass man wirklich so mal so eine gut gelaunte Person trifft, ist eher selten.
Na, wir machen das doch für eure Hörer, oder? Dachte ich an.
Das stimmt, ja. Wir wollen heute über Gabriel Knight reden, eine Person, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wo ich lange Zeit dachte, du und Gabriel Knight wären die gleiche Person.
Ja, ist auch so. Ja, ach so. Das ist, wollte ich eigentlich erst in meinen Memoiren lüften, dieses Geheimnis, aber tatsächlich ist Gabriel Knight einfach mein charmanteres Alter Ego und der, ich bin ja, im echten Leben bin ich ja eigentlich auch so ein Frauenheld, ja, so ein Weiberheld, weißt du?
Genau.
Und dann hat man da ein Computerspiel über mich gemacht.
Und die langen blonden Haare und immer knapp bei Kasse und so. Also es ist eigentlich.
Die Lederjacke, genau.
Genau. Ja. Christian Schmidt, das Spiel. Ich weiß auch nicht. wahrscheinlich gab es damals irgendwie Ärger mit der Rechtsabteilung oder sowas und dann musste man das halt dann noch kurzfristig, wurde das dann noch umgeschustert. So, dann machen wir halt Christian, Gabriel oder so und dann wurde was anderes draus. Aber
war sehr durchsichtig, ja, reiner Selbstschutz. Du möchtest natürlich nicht belagert werden, also nicht noch mehr belagert werden dann von Fans. Ja. Deswegen halt einfach die Namensänderung. Für den amerikanischen Markt auch, da ist halt Christian Schmidt geht nicht so richtig durch, dann als der legere, lockere Frauenaufreißer und deswegen dann halt Gabriel Knight.
Das stimmt, ja. Alles sehr nachvollziehbar, dass du da sich selbst schützen willst. Absolut. Und auch den Ruhm einfach dann anderen überlässt. Man muss sich nicht immer in die erste Reihe stellen. Das ist absolut nachvollziehbar.
Ja, das ist wie die Frau Rowling, die auch mal ein Buch unter Pseudonym schreibt. Na, so kann man da auch mal einfach als Pseudonym, als Computerspielfigur auftreten.
Absolut, genau. Gabriel Knight, wir reden natürlich jetzt nicht über die alte Version oder vielleicht schneiden wir es mal kurz an sicherlich, weil wenn einer für Retro-Themen natürlich ein super Ansprechpartner ist, dann bist es natürlich du. Es kam jetzt aber die 20th Anniversary Edition, die kam letztes Jahr für PC und jetzt mit einem guten Jahr oder glaube ich noch länger, also mit deutlicher Verspätung auch nochmal für iPad. Die iPad-Version haben wir beide gespielt, du hast auch die PC-Version gespielt, gehe ich von aus, ne?
Genau, das ist ja im Prinzip das identische Spiel, das ist halt einfach nur von der Steuerung für Touch angepasst für das Tablet, aber ansonsten gibt es meines Wissens nach keine Unterschiede.
Jetzt ist Gabriel Knight, habe ich sofort, wenn ich das als Namen höre, das ist so ein Point-and-Click-Adventure-Klassiker. Und jetzt meine Frage an dich, ist es das überhaupt und wenn ja, warum?
Das ist ein Point-and-Click-Adventure-Klassiker und das stammt ja ursprünglich von der Firma Sierra, die es nun seit geraumer Zeit schon nicht mehr gibt, die aber in den 80ern und 90ern einer der größten Hersteller von Computerspielen weltweit war, eine amerikanische Firma. Und diese waren vor allen Dingen populär und berühmt für ihre Adventure-Spielserien, also gerade große Serien, sowas wie King's Quest und Leisure Suit Larry und Police Quest und so weiter. Und dieses Gabriel Knight ist die letzte Adventure-Serie, die sie auf den Markt gebracht haben. Das ist dann eine dreiteilige Serie geworden, noch unter Sierra. Und sie gilt jetzt in der Rückschau vielen Leuten mit ein bisschen Abstand als, na, manchen gilt sie als die beste, das ist ja immer streitbar, aber zumindest als eine der interessantesten Sierra-Serien. Unter anderem deswegen, weil sie einen Hauptcharakter mit diesem Gabriel Knight hat, der vergleichsweise ambivalent ist, also der nicht so schwarz-weiß gemalt ist wie viele andere Figuren, der strahlende Held oder der Loser Leisure Suit Larry, sondern der so ja, doppelbödig ist in gewisser Hinsicht. Und zum anderen, weil diese Geschichte von dem Gabriel Knight eingebettet ist in ein sehr reiches Universum, in eine sehr auch vielseitige Geschichte oder vor allem vielseitige Welt, die auch in der Jetztzeit verortet ist, in einem ganz konkreten Ort, nämlich in New Orleans in Amerika. Und das macht es für viele Menschen sehr viel greifbarer. Es gilt also auch eine der Serien, ich würde das jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber es gilt zumindest als eine der Serien, die sehr tiefe Geschichten erzählen, Storytelling haben und die gezeigt haben, dass Adventure-Spiele mehr sein können als relativ stumpfe Unterhaltung oder Computerspiele als Medium überhaupt mehr sein können als stumpfe Unterhaltung, nämlich durchaus auch anspruchsvolle Geschichten erzählen. Also das ist zumindest so ein bisschen der leicht nostalgisch verklärte Gedenkansatz. Letztendlich ist es ein doch relativ durchwachsenes Spiel. Aber für das Jahr 1993, wo das Original rauskam, war es also doch ein in vielerlei Hinsicht fortschrittliches Spiel.
Ich hatte übrigens letztens ein Interview mit Jane Jensen, die das ja geschrieben hat. Und das ist jetzt ganz praktisch, weil da kann ich immer wieder mal so Background-Informationen einstreuen in diesen Podcast. Und die übrigens eine sehr sympathische und auch eine sehr zurückhaltende, sehr überlegte Frau ist, was ich irgendwie gar nicht so kenne sonst aus der Branche. Normalerweise trifft man halt immer so, ich sag mal, Großmaulentwickler, die halt dann immer so, ja, ich habe halt alles gemacht und geile Sache und super und ich habe ja eh die besten Spiele entwickelt. Also das, dieses Rockstar-Showmanship-Tum, das gehört da halt irgendwie ein bisschen dazu. Und das war bei ihr gar nicht so. Die war in dem Interview sehr selbstkritisch auch, gerade was so diese neueren Sachen anging. Und ich fand es eben ganz interessant, dass sie ja auch sie kommt ja eigentlich aus einer aus einem Romanhintergrund, ne? Die schreibt ja auch also echte Literatur, sag ich mal. Und das war ja damals eben überhaupt nicht üblich. Also zumindest habe ich so verstanden, dass halt wirklich Story war immer bei so Spielen, ja gut, Story machen wir halt am Ende, so ungefähr. Das war bei Spielen zu der Zeit damals irgendwie noch nicht irgendwie so zentraler Punkt. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist heute noch nicht der zentrale Punkt. Das ist einfach so, ja gut, Story ist halt ein Typ mit breiten Schultern, der haut alles kaputt und kriegt die Weiber. Mein Gott. So, was brauchen wir groß Story, wenn das Spiel funktioniert? Hm. Und ich glaube schon, dass sie da sich damals irgendwie sehr, sehr viel auch um das Writing gekümmert hat und dass man das auch diesem Spiel anmerkt. Jetzt hat sie damals gesagt, also damals nicht quasi als Spiel gemacht hat, sondern also in dem Interview kürzlich wäre das bessere Wort gewesen, eine gute Story altert nicht, weil ich sie natürlich gefragt habe, was ist denn überhaupt der Grund, dieses Spiel mal Hand aufs Herz heute noch spielen zu sollen. Warum so ungefähr? Es ist ein 20 Jahre altes Spiel. In 20 Jahren ist viel passiert in der Branche, in Games und überhaupt in Mechaniken und was man halt alles so jetzt hat. Warum soll ich denn dieses 20 Jahre alte Spiel spielen? Und dann hat sie halt gesagt, naja, eine gute Story altert halt nicht. Und gerade bei Adventures, klar, wenn man die grafisch ein bisschen aufhübscht, dann kann man die auch heute durchaus noch spielen. Und jetzt deswegen meine Frage an dich. Ist denn Gabriel Knight eine gute Story?
Ja, das ist eine gute Frage. Also um noch ganz kurz vorher auf das einzugehen, was du gesagt hast, dass die ja Autorin ist, die Jane Jensen. Ja, das ist sie und die ist bei Sierra auch als Autorin erstmal angestellt gewesen. Und das darf man auch nicht vergessen, das ist eine Zeit, in der es im Prinzip kein Game Design gab in diesem Sinne. Ja, also der Begriff des oder der Job des Game Designers, wo man heutzutage denkt, das ist ja das Herz jedes Spiels, das war damals nicht so. Da hat der Programmierer das Spieldesign mitgemacht oder der Grafiker oder sonst irgendwie oder eben der Autor. Und Jane Jensen ist erstmal angeheuert worden für Police Quest 3 und für ein Spiel namens Echo Quest und hat da die Story beigetragen zu diesem Spiel. Dann war sie die Co-Autorin für King's Quest 6 mit Reporter Williams und ist dann gefragt worden, hey, magst du dein eigenes Spiel machen? Und ist so also über das Schreiben von Spielstories auch in das Design mit reingekommen. Ja, da hast du erst die Story dir ausgedacht und dann musstest du halt noch ein paar Puzzles mit dazu machen. Was echt eine ganz interessante Herleitung ist und in vielerlei Hinsicht auch ein fortschrittlicher Prozess, als wir den heute in der Spielebranche haben, wo das Narrative, dass die Story ja eigentlich eher Nachgedanke ist oder etwas, was halt dann mit so nebenbei oder später dann zugeliefert wird. Und Sierra war auch eine der Firmen, auch relativ fortschrittlich, wenn man so möchte, die Frauen beschäftigt hat in zentralen Rollen. Also natürlich allen voran die Roberta Williams, die ja die Frau des Firmengründers war, des Ken Williams und die ganzen King's Quest-Spiele gemacht hat, Colonel's Bequest und Phantasmagoria und so weiter. Aber eben auch die Jane Jensen zum Beispiel, die dann ja auch Projektleiterin geworden ist für Gabriel Knight oder die Laurie Cole, die mit ihrem Mann Corey die King's Quest-Serie gemacht hat unter anderem. Und das waren starke, wichtige, leitende Frauen bei Sierra zu der damaligen Zeit. Aber zu deiner Frage, ist das eine gute Story von Gabriel Knight? Na, das liegt ein bisschen im Auge des Betrachters. Es ist jetzt keine wahnsinnig vielschichtige Geschichte, die erzählt wird, insbesondere nicht in Bezug auf die Charakterzeichnungen. Die sind vergleichsweise oberflächlich. Aber was man zweifellos sagen muss und was auch heute noch genauso trägt wie damals, ist, dass dieses ganze Szenario, das sich die Jane Jensen ausgedacht hat, und das ist letztendlich erstmal eine Mordgeschichte und der Gabriel Knight forscht danach und die kippt dann nach einiger Zeit ins Übernatürliche und hat vor allen Dingen durch die Voodoo-Magie in New Orleans dann übernatürliche Ansätze. Und diese ganze Atmosphäre in diesem New Orleans, durch das man da streift, ist durchwoben und aufgeladen mit diesem Voodoo. Und zwar Voodoo als Religion erstmal und Voodoo als geschichtliches Element und am Anfang gar nicht unbedingt als übernatürliches oder magisches Element. Und vieles davon kriegt man in diesem Spiel als Kontext mit. Das ist in diese Welt eingebettet. Dadurch, was die Charaktere tun und was sie erzählen. Du kannst an der Universität zum Beispiel dir einen Vortrag anhören über Voodoo. Es gibt ein Voodoo-Museum, in dem du dann auch mit dem Eigentümer sprechen kannst. Und das ist alles tendenziell nicht zwangsläufig notwendig für das Lösen des Spiels, sondern das ist Kolorit. Und das lädt aber die Geschichte auf. Und das gibt den Figuren auch eine bessere Verortung in dieser Mythologie sozusagen, die da geschaffen wird. Und das schafft eine Atmosphäre, die dichter ist als in anderen Spielen jener Zeit und die auch heute noch gut trägt.
Gerade durch die Menge an Dialogoptionen. Du kannst ja im Prinzip jede Figur, die du im Spiel triffst, fragen, was weißt du über Voodoo und hast du schon Voodoo-Morden gehört und weißt du, was Cabri Sans Coeur heißt und sowas. Also du kannst ganz oft Dialogoptionen, die im Prinzip eigentlich nur deiner Information dienen oder wie du halt sagst, so zur Auffüllung oder Anreicherung der Welt, aber im Grunde eigentlich für den Spielfortschritt irrelevant sind. Die Optionen, ich weiß nicht, ob das in dem alten Spiel auch schon so war, aber in der Anniversary Edition ist es tatsächlich so, dass die wichtigen Optionen, die du anklicken musst, weil sie storyrelevant sind oder weil sie dir irgendeinen Hinweis geben, der fürs Weiterkommen im Spiel wichtig ist, die sind dann gelb markiert und die anderen sind im Prinzip weiß, sind halt nice to have, aber du kannst sie anklicken und die haben dann auch immer da irgendwie eine passende Antwort drauf.
Genau, das ist ein neues Element mit diesem hervorgehobenen, aber ja, tatsächlich sammelst du im Laufe des Spiels viele Stichwörter, über die du Leute befragen kannst und das, was die Leute dir dann sagen, gibt natürlich auch ihnen, diesen Leuten als Charakteren Kontur. Das gibt ihnen Persönlichkeit und das sorgt auch wieder für eine zunehmende Dichte dieser Spielwelt.
Was ich ganz cool fand, war bei den Charakteren, weil du jetzt sagst, die wären recht flach. Ich fand die, ja, es waren jetzt nicht die besten Charaktere, die ich jemals gesehen habe, aber ich fand das schon ganz cool. Auch so ein bisschen dieses komische Wechselspiel zwischen Gabriel und seiner Assistentin. Und er ist ja eigentlich, muss man auch sagen, er ist ja eigentlich ein Arschloch. Also er ist so eine komische Mischung aus, klar, er hat natürlich einen Reiz, weil so, weißt du, der Typ mit der Lederjacke, der Motorrad fährt und Krimifälle löst und sowas, natürlich hat der halt einfach einen Reiz auf so möchte halt jeder manchmal gerne sein und er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und weiß immer das Richtige, was er zu Frauen sagen soll und lässt sich da auch von irgendwie 3-4 Körben nicht abschrecken und so. Und ich fand das schon irgendwie deutlich vielschichtiger als oft anderes Zeug, was man so in der Games-Branche vorgesetzt bekommt an Charakteren.
Ja, das ist, wenn du den Rest der Spiele gerade zu dieser Zeit als Maßstab nimmst, dann ist es natürlich ein leuchtendes Vorbild, das Gabriel Knight. Trotzdem ist es, wenn wir die Maßstäbe von Literatur, Film und so weiter ansetzen oder auch dem, was wir heute in guten Spielen sehen, ist es halt doch relativ dünn. Aber es ist zumindest ein Held, der nicht die logische Person ist, also nicht die logische, sympathische Identifikationsfigur, zumindest am Anfang nicht. Und der vor allen Dingen auch nicht primär, zumindest am Anfang, ein klares Ziel verfolgt. Also der sagt, ne, da ist dieser Mord, ich kläre den auf, so und jetzt Zeuge 1, Zeuge 2 und Tatort und blam, 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 blam. Sondern der vielschichtigere Motive hat, ja, der sich durchaus auch ablenken lässt an dem ersten Tatort, den er besucht zum Beispiel, da fährt ihm zufällig dann eine bildhübsche schwarze Frau vorbei und zack, verguckt er sich in die und dann ist eigentlich sein primäres Ziel erstmal, die näher kennenzulernen, die aufzuspüren und der näher zu kommen und dann entwickelt sich also auch eine Romanze, ja, die natürlich dann mit der Hauptstory auch verbunden ist, aber das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt klar. Und dann gibt's natürlich das Geplänkel mit seiner Assistentin, der Grace Nakimura, die in vielerlei Hinsicht eigentlich der interessanteste Charakter in diesem ganzen Spiel ist und die nämlich sehr allergisch reagiert auf das Wesen Gabriel Knight. Das ist eine Hassliebe zwischen den beiden, die kappeln sich, ne?
Und ganz kurz, du musst ja auch noch zu sagen zu dieser Liebschaft, er setzt ja erstmal die Assistentin drauf an, dass die was rausfindet.
Ja, genau. Ja, er missbraucht die seine Assistentin, der eh kein Geld zahlt, ne? Das drückt sich halt auch dann sein Wesen aus. Der ist jemand, der Frauen ausnutzt. Mhm.
Ja, und ich finde es halt ganz schön, dass die Grace sich das halt schon zwar irgendwo gefallen lässt, aber auch nicht irgendwie so auf ihn eingeht im Sinne von, also er gräbt sie ja auch immer wieder an, beziehungsweise du als Spieler hast die Möglichkeit dazu, aber sie hält ihn da schon immer sehr, sehr clever und mit sehr, sehr Die ist halt sehr schlagfertig, finde ich. Und die ist, lässt sich da von ihm nichts gefallen. Und die ist halt auch einfach eine Figur, die halt sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht später im Spiel sich noch ändert oder in den fortlaufenden Teilen. Im
ersten Teil nicht.
Ja. Nein. Aber im ersten Teil ist sie wirklich halt so eine, sie ist zwar die Assistentin, aber sie hat doch eine Persönlichkeit und ist halt auch so tough, und lässt sich das von ihm auch nicht bieten, was er da manchmal hier reindrückt.
Sie ist der gute Geist, sie ist das Gewissen, sie ist der Widerpart, ne, sie ist die Ratio auch, die ist diejenige, die recherchiert, die für ihn Dinge herausfindet, während Gable Knight dann eher so die Muskeln ist sozusagen, zumindest auf eine weite Strecke. Und der Gable Knight ist in diesem übergeordneten Spannungsbogen das Spiel, so dann eine Erzählung des Spiels, ist eher jemand, der beginnt als haltloser Mensch, als Halodri, als eine Art Drifter und der im Laufe des Spiels eine Aufgabe bekommt, eine höhere Aufgabe, also etwas, was ihm sozusagen mitgegeben wird von höherer Stelle. Und damit hadert er auch noch eine ganze Weile lang und schließlich mündet es daran, dass er diese Aufgabe akzeptiert, ja, also sein Schicksal akzeptiert und damit also auch ein gefestigterer Mensch wird, weil er auf einmal einen Haltepunkt im Leben hat. Im ersten Teil ist das diese Aufgabe, ab dem zweiten Teil wird es dann in stärkerem Maße auch noch die Grace, die dann ein viel stärkerer Bezugspunkt für ihn wird.
Gut, jetzt haben wir mehr oder weniger nur über die Charaktere und sowas geredet, aber ein Spiel muss ja sich auch noch immer irgendwie an dem Rest messen lassen, also was es als Spiel darstellt. Und ich fand zum Beispiel die Steuerung, da fand ich es zwar ganz cool für Adventures, dass das diese Hotspots halt alle anzeigt, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als dieses Absuchen des Bildschirms und schauen, wo kann man irgendwie Sachen interagieren. Aber trotzdem muss ich sagen, und das ist wahrscheinlich auch die Erklärung, was du gesagt hast, das ist im Grunde die PC-Version, die halt aufs iPad portiert wurde. Auf dem iPad, ich fand's sehr fummelig, weil es halt sehr, sehr viele kleine Icons hat und teilweise auch extrem viele Interaktionspunkte. Also du drückst halt drauf und siehst mal, alles ist weiß. Also weiß sind so kleine Textboxen, die dann anzeigen, wo du interagieren kannst. Und du kannst halt fast mit allen Gegenständen interagieren, aber es bringt dich im seltensten Fall wirklich weiter. Und oft ist man dann einfach von diesen kleinen Symbolen, also weiß nicht, gut, ich habe fette Finger, aber vielleicht ist das auch einfach irgendwie nicht fürs iPad in der Form gemacht.
Das Interface ist nicht gut angepasst in dem Sinne, dass es zu klein ist, ja. Das ist einfach so. Sie hätten es größer machen können und müssen fürs iPad. Und die Zahl der Hotspots ist nah an dem, was es im Originalspiel auch gibt. Das ist sogar noch eher entschärft, weil im Originalspiel hast du ein Icon-System, mit dem du mit jedem Hotspot mehrere Möglichkeiten probieren kannst. Ja, du kannst mit dem Buch sprechen zum Beispiel, wenn du das jetzt wolltest. Diese Optionen gibt es nicht mehr in den neuen Fassungen. Dementsprechend ist es schon entschärft. Aber seiner Natur nach ist es ein Erforschungsspiel. Ja, also das baut auch darauf, dass man als Spieler die Motivation hat, tatsächlich jeden Raum genüsslich sich erstmal abzusuchen, alles anzugucken, sich das anzuhören und auch zu genießen, was die Charaktere da als Kommentare dann zu sagen haben.
Ich überlege die ganze Zeit, wie dieses Genre heißt. Es gibt so einen Namen tatsächlich für diese der Süden der USA, so Krimifälle dort. Das irgendwie, ich weiß auch nicht. Es fiel irgendwo letztens mal bei True Detective, weil da ist ja auch die erste Staffel so im
spielt auch dort, ja.
Genau, in diese ganzen Mississippi-Gegend und immer alles so heiß und schwül und komische, verschrobene Charaktere und immer so ein Tick komische Religion mit rein und sowas ist ja auch bei True Detective so. Und da gibt's einen ganz speziellen Namen dafür, für diese Form von Krimi-Erzählung, aber das ist bei Gabriel Knight tatsächlich dann auch dieses Genre, aber mir fällt leider der Name dafür nicht ein. Was ich mal ganz interessant fände, wäre noch der Vergleich zwischen den alten und den neuen Grafiken, weil das hat mir mega gut gefallen, nämlich diese Hintergrundbilder, die sind meistens sehr statisch, aber ich finde, die sind so detailreich und man hat sofort, wenn man in den Raum betritt, sofort so ein Gefühl von diesem Raum und sofort so ein, okay, das könnte ich mir jetzt tatsächlich so vorstellen und ich weiß auch sofort, wie es in so einem Raum riechen würde, wie da die Stimmung ist und das gefällt mir total gut, was sie sich da für Mühe gegeben haben mit den Hintergründen in der neuen Version. Vielleicht kannst du mal den Vergleich mit der alten Version ziehen und auch irgendwie was zu sagen, wie das bei der neuen Version gefällt.
Ja, die Grafik, also auch gerade was die Hintergründe angeht und die Animationen der Charaktere, die waren schon im Original sehr gut. Also waren gezeichnete Hintergründe damals und dann hat man für die Figuren Schauspieler aufgenommen und hat diese Videoaufnahmen bei Sierra abgezeichnet, nachgezeichnet, um dann also im Prinzip Animationen zu haben, die so flüssig laufen wie Filmaufnahmen, aber die vom Stil her in den Hintergrund reinpassen. Und das hat dem Gable Knight damals technisch sehr eindrucksvollen Stil gegeben. Und für die Neuauflage ist die Grafik komplett überarbeitet worden von Pinkerton Road. Die Hintergründe sind sehr, sehr nah an dem, wie es im Original ist, aber sie sind natürlich sehr, sehr viel detaillierter und vor allen Dingen dachte er, dank moderner Technologie ist auch mehr Effekte drin, also Lichteffekte, Partikeleffekte und sowas. Das sieht wirklich schön aus und alle Figuren und Animationen sind jetzt natürlich 3D. Ich persönlich bin kein so großer Freund von 3D-animierten Charakteren, weil ich immer finde, dass die Animationen zu langsam sind, ja, zu träge und dass man zu viel Zeit damit verbringt, den Leuten bei Tätigkeiten zuzuschauen, die eigentlich in echt viel schneller gehen und belanglos sind. Ne? Dem Gabriel Knight, wenn er zum Beispiel jedes Mal seine Lederjacke anzieht, da rauszugehen. Auch im Original musst du ihm da zuschauen, aber da geht es schneller. Oder wenn er sich einen Kaffee holt jeden Morgen. Das ist eine relativ mühsame Animation, ne? Aber das kann man gut verschmerzen. Insgesamt ist der optische Eindruck von der Neuauflage sehr, sehr gut. Mit einer kleinen Ausnahme, und das ist die Übersichtskarte, die Stadtkarte von New Orleans, die war schon im ersten Teil kein Highlight. Aber da waren zum Beispiel zumindest noch die Straßennamen eingezeichnet. Und jetzt im zweiten Teil, oder im Remake, im Nachfolger, wo der Rest der Grafik noch viel schöner ist, die Schauplätze noch viel schöner sind, ist diese ultra hässliche, stilisierte Straßenkarte noch viel größerer Marke.
Ja, das stimmt. Da hat man wirklich nur so eine ganz grobe Übersicht und es sind halt ja wichtige Punkte markiert, wo du dann hinreisen kannst. Ich war ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich in Gabriel Knight so ist, aber vielleicht täusche ich mich da auch vollkommen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das hat sehr, sehr viele Schauplätze. Auch wirklich die Universität und dann hier noch die Kirche. Und dann kannst du noch auf die Kirche rauf, den Aussichtspunkt. Und dann gibt's den Platz vor der Kirche und das Polizeipräsidium und den Platz vor dem Polizeipräsidium. Und also extrem viele Orte, an denen ganz oft einfach nichts passiert. Da kannst du zwar hin, jederzeit, da ist dann aber nichts oder da steht dann halt irgendwie ein Straßenmusikant oder sowas, aber es ist jetzt nichts, was dort Wichtiges passiert, obwohl die Straßenmusikanten später ja auch nochmal irgendwie eine Belang bekommen, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ich bin tatsächlich einfach nicht so der Kenner von Adventures, weil das nicht so mein Lieblingsgenre ist, aber ich hatte in Gabriel Knight irgendwie das Gefühl, das sind viel mehr Schauplätze, als man sie sonst in so durchschnittlichen Adventure-Spielen hat.
Nee, das ist nicht so. Okay. Also Gabriel Knight hat vielfältige Schauplätze und man reist im Laufe des Spiels ja auch an unterschiedliche Orte der Welt und hat dort dann also nochmal mehr Schauplätze und das ist auch ein sehr netter Verlauf der Geschichte. Aber von der schieren Menge der Schauplätze her ist es jetzt vergleichsweise überschaubar sogar. Also in der Stadt, wo man sich ja die meiste Zeit auffällt, sind es vielleicht ein Dutzend oder sowas Schauplätze. Und das ist auch gut so, denn einer der wesentlichen Kniffe, die Gabriel Knight macht, und das wiederum ist was mir sehr gut gefällt als Stilmittel, als erzählerisches Stilmittel, ist, dass es in Tage gegliedert ist. Also in Akte letztendlich, in Erzählakte, die aber halt einzelne Tage sind. Der Tag beginnt immer auf die gleiche Weise und er endet auch immer auf die gleiche Weise, immer in dem Buch geladen von Gabriel Knight. Und das heißt, dass sich im Verlauf der Tage, und die meisten davon verbringt man in New Orleans, Dinge in der Stadt ändern. Schauplätze werden zugänglich oder nicht zugänglich. An manchen Schauplätzen ändert sich was, sind andere Leute dort. Und man hat also den Grund, die gleichen Orte wieder zu besuchen, um zu schauen, was sich da jetzt verändert hat und ob etwas Neues dort passiert. Und diese Veränderung im Bekannten finde ich sehr, sehr motivierend, weil man neugierig drauf ist, was sich jetzt getan hat.
Komisch ist es an manchen Stellen halt zum Beispiel, dass Gabriel nicht weiß, wo seine Großmutter wohnt, erst wenn sie angerufen hat und dir dann sagt, ja, du musst doch mal wieder deine Großmutter besuchen, sagt dir dann Grace, dann weiß er auf einmal wieder, wo die wohnt und kann da hinfahren. Das ist natürlich.
das ist nur im Remake so. Ach so. Im Originalspiel kannst du schon am ersten Tag zur Großmutter und das ist eigentlich auch mit das Erste, was du machen solltest. Und im Remake ist sehr, sehr nah am Original. Wirklich sehr nah am Original. Aber ein paar Dinge sind umgebaut, auch in dem Geschichtsverlauf. Und das ist unter anderem, welche Schauplätze wann zugänglich sind. Und weil die Großmutter dann auch schon in der Originalgeschichte eigentlich erst am zweiten Tag so richtig relevant wird, haben sie dann erst zugänglich gemacht.
Ah, okay. Ja, siehst du, dann gab es nämlich doch ein paar Änderungen, dass sie dann tatsächlich doch was überarbeitet haben und sich scheinbar auch nochmal echt clevere Gedanken gemacht haben.
Ja, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also sie haben ein paar Sachen überarbeitet im Sinne von besserer Spielführung, wie zum Beispiel, wann sind die Schauplätze zugänglich? Und sie haben sogar ein oder zwei neue Schauplätze eingebaut. Das ist, also ist minimal. Ne? In der Kirche gibt es jetzt einen anderen Schauplatz, dafür ist einer weggefallen. Ne? Der Beichtstuhl ist dazugekommen, dafür ist eine Hinterkammer weggefallen. Und im Polizeirevier gibt es jetzt auch den Platz vor dem Polizeirevier, also bevor du reingehst, das gab es im Original nicht. Aber das sind eher Kleinigkeiten. Und sie haben aber auch Dinge nicht getan, die sie meiner Meinung nach hätten tun können. Es gibt nämlich im Originalspiel ein, zwei berühmt-berüchtigte Rätsel. Also vor allem eines, das wirklich, wirklich berüchtigt ist. Da muss man nämlich irgendwann im Spiel selbst einen Code zusammensetzen, eine Botschaft zusammensetzen, eine verschlüsselte aus Codezeichen, um einem mysteriösen Kult eine Nachricht zu hinterlassen. Und das ist wirklich Freitext. Also du kannst aus diesen Zeichen schreiben, was du möchtest. Du kannst Daniel Raumerwurst hier schreiben oder Insert Moin ist der beste Podcast der Welt. Geht, ne, passiert halt im Spiel nichts.
Ja, ist die falsche Botschaft. Ist ja auch Quatsch.
Ne? Ja. Wer weiß, vielleicht ist dann irgendein Easter Egg wird dann unlocked oder so. Aber du musst halt das Richtige schreiben. Und das Richtige heißt, du musst auf den Buchstaben genau die Botschaft schreiben, die das Spiel möchte. Das keine Abweichung erlaubt. Und in dieser Botschaft muss auch noch ein bestimmter Begriff vorkommen, den du auf den Buchstaben genau schreiben musst. Das ist, der Begriff heißt CK Madulé. Und das ist ein bestimmtes Voodoo-Utensil. Und dem musst du erstmal wissen, wie der buchstabiert wird. Ja, und dann musst du auch auf die Idee kommen, das in diese Botschaft einzubauen. Und da drauf zu kommen und das alles so wirklich so richtig zu formulieren, diese Botschaft, ist extrem schwierig und viel Trial and Error, so dass es also viele, viele Leute gescheitert sind, auch im Originalspiel. Und man hätte jetzt meinen sollen, dass sie das im Remake angreifen und es großzügiger gestalten oder irgendeine andere Möglichkeit finden, dass man das darstellt. Aber es ist haargenau genauso wie im Original. Also es ist wieder genauso frustrierend und im Prinzip ohne ein Lösungsbuch auch nicht zu schaffen. Nur, dass das Lösungsbuch jetzt im Spiel integriert ist, dankenswerterweise.
Da hätten sie es aber zumindest mal so machen können, dass sie dir, sagen wir mal, irgendwie vielleicht 5, 6 Optionen geben und du wählst dann halt, entscheidest dich für eine aufgrund deines Vorwissens.
Ganz genau.
Und
genau,
dann schreibst halt die richtige Botschaft oder sowas, ne? Und dann, ja, gut.
Also auch das Zusammenklicken dieser Botschaft aus den Codezeichen macht ja einfach keinen Spaß. Ja, das ist ja nur Fleißarbeit. Mhm. Also tendenziell hätte man es heute so lesen können, dass du aus Versatzstücken im Prinzip eine Botschaft zusammenklickst und das Spiel das dann selbst übersetzt in diese Codezeichen. Ja, aber dann, du musst dir eine doppelte Arbeit leisten, du musst erstmal dir die Botschaft überlegen und sie dann auch noch übersetzen in diesen Geheimcode. Und das ist einfach nur nervig.
Okay, ja, das verstehe ich absolut. Zum Geschäftsmodell wollte ich noch was sagen. Das habe ich mir extra als Notiz hinterlegt hier. Die Jane Jensen hat nämlich extra gesagt, hey, wir haben mit dem Original tatsächlich Geld verloren. Also Geld verloren im Sinne von, es war teurer und es hat die Kosten nicht wieder eingespielt. Und jetzt war natürlich so ein bisschen die Hoffnung, okay, vielleicht läuft es auf iOS einfach besser, dass man da halt einfach eine größere Menge an Menschen erreicht. Und ich finde, sie haben da ein recht interessantes Geschäftsmodell, weil du das mit diesen Tagen schon angesprochen hast, was mir sehr gut gefallen hat. Nämlich, dass, also ich finde, diese Tage, die geben dem Ganzen so eine gewisse serielle Erzählweise, weil man halt einfach ein Ende und einen Anfang hat und man weiß auch, gut, jetzt ist halt Nacht und dann hat man halt, man hat was jetzt erreicht, man hat was geschafft. Ist auch immer ein schöner Zeitpunkt, um halt irgendwie das Spiel zu unterbrechen, wenn man irgendwie nicht mehr weiterspielen will oder kann, weil man gerade keine Zeit hat. Das finde ich irgendwie total cool, weil das irgendwie deutlich angenehmer ist als andere Spiele, wo das halt einfach ewig so weitergeht. Und so ist das immer schön in kleine Häppchen gefasst, irgendwie habe ich das Gefühl.
Das ist eine episodische Erzählweise letztendlich.
Genau. Und da haben sie jetzt das Geschäftsmodell, in der iOS-Version haben sie es jetzt so, der erste Tag ist tatsächlich kostenlos, also das heißt, den kannst du wirklich einfach reinspielen. 2 bis 3 kosten, also die Tage 2 bis 3 kosten dann 2,99 € und die Tage 4 bis 6 und 7 bis 10 kosten dann jeweils 3,99 €, also das heißt, es wird dann noch ein bisschen teurer hinten raus. In der Summe zahlt man da ungefähr 11 € für. Aber ich fand das ganz interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die dann auf einmal mit so einem Spiel so eine, was ist denn das, Freemium Version, also auf einmal wählen, dass du halt so den ersten Tag so als Appetitanreger mehr oder weniger kostenlos spielen kannst und dann wird's halt immer teurer, in Anführungsstrichen, je weiter du spielen willst. Glaubst du, dass das funktionieren kann?
Das ist ein sehr cleverer Ansatz insofern, als das Spiel im App Store als kostenlos auftaucht. Und damit sinkt natürlich enorm die Hemmschwelle, das da auch reinzuspielen. Wenn du jetzt vorstellen würdest, da würden diese 11,99 daneben auftauchen, ist das schon gerade im iOS Store ein starker Hemmschuh. Mhm. Also ich hatte mich auch gewundert, ich habe es im Store gesehen und das steht runterladen daneben, also gratis. Und dann hätte ich es, also ich hätte es mir auch aus reiner Neugierde, obwohl ich das Spiel kenne und das Remake schon gespielt habe, hätte ich es mir trotzdem nochmal installiert und hab's mir auch trotzdem nochmal installiert und den ersten Tag reingespielt. Also ich glaube durchaus, dass das ihnen hilft, breitere Userschichten zu erschließen. Ob das dann auch wirklich konvertiert, dass die Leute also den Rest kaufen, weiß ich, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das muss man dann mal abwarten, wie es läuft. Vor allem die Aufteilung dann in, dass man die restlichen Tage nochmal einzeln quasi kaufen kann oder in so Häppchen kaufen kann, das finde ich eher Unsinn, weil es ja letztendlich eine fortlaufende Geschichte ist, die auch zwischendurch nicht aufgelöst wird. Also wenn du so weiterspielst nach dem ersten Tag, dass dir das Spiel gut gefällt, dann kaufst du dir auch alles, denke ich. Ja, dann brauchst du jetzt nicht Tag 2 und 3 kaufen und danach aufhören.
Also du meinst, es wäre sinnvoller gewesen, den ersten Tag weiter kostenlos zu lassen und dann aber zu sagen, okay, wenn du jetzt den Rest des Spiels freischalten willst, dann zahl bitte irgendwie 10 € oder sowas und dann.
Richtig, ja. Ja, oder sie hätten, von mir aus hätten sie auch Tag 1 bis 3 frei spielbar machen können. Das ist ja eh wurscht. Wenn die Leute dann so motiviert sind, dass sie das Spiel zu Ende spielen wollen, dann werden sie den Rest auch kaufen.
Das glaube ich auch, weil ohne jetzt irgendwie was zu verraten oder sowas, aber mich hat's dann trotzdem irgendwie angefixt, weil ich finde, ein Krimi funktioniert halt immer. Also nicht umsonst ist Krimi halt das beliebteste Genre, was es so gibt. Und deswegen schauen nicht umsonst jeden Abend Millionen Menschen den Tatort oder sowas. Weil man halt einfach dieses, es ist ein Mord passiert und man will halt wissen, wer der Mörder war. Das ist halt einfach immer noch die älteste Geschichte aller Zeiten. Aber sie ist jedes Mal wieder irgendwie für sich genommen spannend. Und ich fand auch dieses New Orleans Setting total interessant und mir hat's auch echt extrem viel Lerneffekt gebracht, also weil ich mich mit Voodoo, ja gut, da kenne ich halt die Voodoo-Puppen und sowas, aber das ist ja alles eher nur so Hokuspokus und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das, wo das herkommt, so dass das so eine Mischung aus irgendwie dem Christentum und afrikanischen Naturreligionen und sowas lernst du halt alles in dem Spiel und ich finde, das ist eigentlich schon ein großes Kompliment, was man einem Spiel machen kann, wenn man tatsächlich dort was Sinnvolles in Anführungsstrichen lernt, oder?
Man kann was draus mitnehmen, ganz genau.
Ja. Und ja, wie gesagt, deswegen eine Krimi-Geschichte und man lernt was. Und ich bin tatsächlich der Meinung, das kann man auch ohne die Retro-Brille aufzuhaben heutzutage noch. Klar, wie du sagst, es gibt halt so ein paar blöde Rätsel oder sowas. Vielleicht ist es dann gar nicht so verkehrt, dann einfach irgendwie die Komplettlösung mal zur Hand zu haben, wenn man die mega langen Frustmomente vermeiden will und einfach sagt, ey, komm, ich will jetzt da nicht 2 Stunden rumprobieren, sondern ich will einfach wissen, wie es weitergeht, weil mich die Story interessiert. Dann glaube ich, ist es keine Schande, da mal irgendwie die Komplettlösung zu schauen. Aber grundsätzlich kann ich der Jane Jensen da durchaus beipflichten, wenn sie sagt, eine Story wird jetzt nicht automatisch schlechter, nur weil sie 20 Jahre alt ist.
Also das ist nach wie vor ein spielenswertes Spiel, finde ich, das sich heutzutage ganz gut trägt. Normalerweise als der große Retro-Fan empfehle ich den Leuten ja immer, dass man die Originalversion spielen sollte, weil dann auch der nostalgische Wert höher ist oder der zeitgeschichtliche Wert höher ist. Aber wenn es einem einfach nur darum geht, das Spiel zu erfahren, sollte man in diesem Fall eindeutig zur neuen Version greifen, weil die sehr sorgfältig übertragen wurde, also mit den Ausnahme von den Dingen, die wir gerade schon genannt haben. Aber im Großen und Ganzen sorgsam modernisiert wurde, was zum Beispiel auch die Sprachausgabe angeht. Teile der Dialoge sind neu geschrieben für diese Neuauflage und deswegen ist die gesamte Sprachausgabe auch einfach nochmal aufgenommen worden und das in durchaus guter Qualität. Also es macht auch einfach Spaß, den Leuten zuzuhören. Es ist seiner Natur und Machart nach ein eher langsames Spiel, selbst wenn es dann auch dramatischere Situationen später im Spielverlauf gibt. Trotzdem ist es eigentlich vom Spielfortschritt her eher geruhsam. Das heißt, man muss bereit sein, viel zu lesen oder zuzuhören, viel zu erforschen. Man muss durchaus bereit sein, auch nachzudenken, denn das sind knackige Rätsel mit dabei und zwar auch clevere. Also, auch wenn ich jetzt geschimpft habe auf das eine oder andere Rätsel, aber das sind durchaus auch clevere mit dabei, mit Aha-Effekt. Und letztendlich macht es also durchaus viel Freude, sich das alles nochmal zu erspielen.
Das ist ja eigentlich das beste Kompliment, was man einem Spiel machen kann, wenn es nach 20 Jahren in leicht modernisierter Form auch heute noch funktioniert.
Mhm.
Gut, ja, also wir empfehlen das und der Vorteil von diesem Freemium-Modell ist ja tatsächlich auch mal, man kann wirklich einfach mal den ersten Tag reinspielen und dann wird man ja schon merken, ob es einem gefällt. Also wenn man da dann irgendwie richtig sagt, ey, das ist überhaupt nicht und ich finde das alles doof und die Steuerung komme ich gar nicht mit klar oder das hilft mich nicht. Mein Gott, dann hat man halt das mal ausprobiert, hat ein bisschen Zeit investiert, aber das war's dann. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz cool, dieses Modell, dass man da halt wirklich einfach mal sagen kann, hey, kann ich mal ein bisschen reinspielen. Und dann, ich prophezeie aber, wenn man den ersten Tag gespielt hat, dann will man wahrscheinlich auch wissen, wie es weitergeht und wird dann die weiteren Episoden kaufen. Gut, wir verlinken noch die Folge von Stay Forever, weil ihr habt tatsächlich schon vor Jahrzehnten geradezu, glaube ich, eine Folge dazu gemacht.
Wir haben das war glaube ich früher dieses Jahr, wo wir die Folge gemacht haben. Das heißt ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, heißt das 20th Anniversary Edition, obwohl das 20. Jubiläum ja eigentlich 2013 gewesen wäre. Und wir haben dann auch nochmal mit Verspätung über diese Neuauflage gesprochen. Aber wir reden unter anderem auch über die ganze Serie. Also das ist ja ein Dreiteiler, wie ich schon gesagt habe. Es gibt also auch noch einiges zu den beiden Fortsetzungen zu sagen, die auf ihre Weise vor allem technisch sehr bemerkenswert sind. Und wir da also noch mehr darüber wissen möchte, den empfehle ich sehr gerne unserer Stay Forever-Folge.
Genau, und ihr ordnet das natürlich auch nochmal geschichts- oder game-historisch nochmal in einem größeren Rahmen ein, als das, was wir am Anfang hier gemacht haben und nochmal mehr über die Hintergründe und so.
Richtig.
Das verlinken wir, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die Instant Moin hören, auch Stay Forever auf ihrer App-Cast haben und das dann sowieso gehört haben. Gut, Christian, alles klar, dann vielen Dank und
sehr gerne.
Hören uns, sehen uns, sprechen, lesen uns hoffentlich bald wieder.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
Alles Tschüss. Klar. Ciao.